Sind wir schon da?
Fast. Es ist jetzt wirklich nicht mehr weit. Siehst du da vorne? Dort über den Wipfeln kann ich schon den Bergfried erspähen. Der Hof von Kake in Arundel ist nun wirklich zum Greifen nahe.
Ach, na endlich. Darauf mussten wir jetzt ja auch schon lange genug warten. Ich frage mich, ob meine Schuhsohlen schon durchgelaufen sind. Hör mal, ich glaube, ich kann den Waldboden schon zwischen meinen Zehen spüren.
Warum denn das jetzt schon wieder? Letztes Mal haben wir doch nur rumgesessen und eine schöne Meere genossen. Bist du gar nicht mehr in Geburtstagsstimmung?
Ja, das war schön. Aber wir haben seitdem auch schon sehr, sehr viel Fußweg hinter uns gebracht. Meine Entspannt- und Ausgeruhtheit hält sich also mittlerweile stark in Grenzen. Und eigentlich müsste es dir doch auch schon so gehen.
Stimmt. Ich freue mich auch mal wieder auf einen edlen Hof mit ganz viel Glanz und Gloria und einem bequemen Schankhaus.
Ein bequemes Schankhaus klingt gut, aber Kira, bevor wir dahin gehen, wir treffen doch heute endlich, und ich sage wirklich endlich, meine liebe Isolde Weißhand. Ach, das wird toll werden. Und das ist auch übrigens das Einzige, was mich hier die ganze Zeit wirklich hat seelisch durchhalten lassen.
Na, mal schauen, ob wir heute wirklich Glück haben und sie treffen.
Das ist nicht witzig.
Alle guten Dinge sind drei. Ich bin sicher, dass das heute klappt. Sieh mal, der Wald beginnt schon lichter zu werden. Jetzt ist es nicht mehr weit. Also leg noch etwas Motivation an den Tag und schwing die Hufe. Und falls du dabei noch Hilfe brauchst, kann dir der Bade sicher ein paar erheiternde Töne klimpern.
Möchte ich heute mal was Neues hören? Ach nee. Komm, am besten sind doch immer noch die etablierten Klassiker. Na dann los.
Von Meeren und Mägden. Folge 13.
Wie immer sehr schön, Bade. Weiter so. Vielleicht gibt's dann auch irgendwann mal eine Gehaltserhöhung für dich.
Wir bezahlen den? Womit? Ach, Themenwechsel. Ich wollte noch mal genauer fragen, wie Tristan eigentlich an diese neue Isolde gekommen ist.
Na, dann gebe ich dir noch mal einen kurzen Abriss. Also, erinnerst du dich noch? Tristan sollte doch die junge Isolde eigentlich zu ihrer Hochzeit mit seinem Onkel König Marke bringen. Aber die beiden haben auf dem Schiff aus Versehen einen Liebestrank getrunken und sind seitdem unsterblich ineinander verliebt. Isolde musste natürlich trotzdem irgendwie König Marke heiraten. Doch Liebe findet letztlich immer einen Weg und Tristan und Isolde haben sich natürlich auch weiterhin heimlich getroffen. Und nach einigen Verdachtsmomenten mit König Marke und nachdem er sie sogar einmal kurz aus der Burg wirft, erwischt er sie sogar in flagranti und schickt dann daraufhin Tristan ins Exil. Hier irrt er eine lange Zeit umher und tada, schon sind wir hier.
Und hier hat er Isolde Weißhand kennengelernt?
Exakt, genau. Nämlich nachdem er ins Exil floh, versuchte er sich mit einer Reihe ritterlicher Heldentaten von seinem Liebeskummer über die junge Isolde abzulenken. Dabei hilft er auch, den Krieg im Herzogtum Arundel zu gewinnen zum Beispiel. Und die Tochter des Königs verliebt sich dann in diesen jungen Helden. Und ich wette, du errätst nie, wer das ist.
Na, sicher war das die dritte Isolde. Aber Tristan ist doch unsterblich in die junge Isolde verliebt. Wie kann er die denn so einfach vergessen?
Oh, so einfach ist das ja tatsächlich gar nicht. Isolde verliebt sich in Tristan und auch ihr Bruder ist schon ganz begeistert, ihn in der Familie begrüßen zu können. Doch Tristan kann sich nicht so leicht von den Erinnerungen an seine Isolde lösen. Es begann ein langer innerer Konflikt, denn Tristan ist so voller Trauer durch die Trennung, dass er letztlich am Boden zerstört ist und auch sogar Zerstreuung sucht bei Isolde Weißhand. Denn auch sie ist wunderschön und Tristan ist ihr ebenfalls sehr zugetan. Doch immer bevor es wirklich ernst werden kann, fängt er an zu grübeln und bekommt starke Gewissensbisse, denn er hat seiner Isolde ja eigentlich ewige Treue geschworen.
Ein innerer Zwiespalt, wie tragisch. Aber dann sind wir ja jetzt wenigstens gut vorbereitet und das gerade zur rechten Zeit. Wir betreten jetzt gerade die höfischen Gefilde.
Ja, Ein schöner Hof ist das hier. Ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich in Arundel zugegen bin.
Oh, da hast du recht. Ich bin heute auch zum ersten Mal hier.
Die Frage ist jetzt natürlich, wo finden wir hier die Isolde Weißhand? Ist sie vielleicht in ihrer Kemenate? Oder vielleicht doch eher in der Kapelle? Hast du so als Geografin nicht immer einen Stadtplan oder sowas dabei?
Klar, sonst immer, zufällig leider gerade nicht. Ich denke, wir fahren am besten, wenn wir uns hier einfach erst einmal umschauen. Ich meine, eine so schillernde Dame wird man doch sicher relativ zügig auffinden können.
Das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee. Wenngleich sie einen kleinen Haken hat. Ich meine, wie sollen wir bitte die Torwachen davon überzeugen, dass sie uns so einfach mir nichts, dir nichts in die Burg hineinspazieren lassen? Ich glaube, mit denen sollten wir uns besser nicht anlegen und gesprächsbereit scheinen die schon gar nicht zu sein. Vielleicht sollten wir uns nach einem Hintereingang oder sowas umschauen, sofern es hier überhaupt einen gibt.
Na gut, dann lass uns mal den Hauptplatz hier verlassen und erstmal in die Gasse dort neben der Burg gehen. Es gibt dort, wenn ich eben richtig gesehen habe, auch diverse Fenster, wo wir vielleicht einen Blick auf die Fruwe Weißhand erhaschen können.
Ah, hier kann man reingucken.
Ja, nee, das ist nur ein leerer Raum. Aber da vorne ist noch eins.
Oh, guck mal. Ist das nicht Tristan?
Tristan? Stimmt, du hast recht.
Oh je, er scheint mir sehr mit sich selbst beschäftigt zu sein. Er sitzt da nur vor dem Kamin und grübelt und rauft sich die Haare. Sieht insgesamt relativ niedergeschlagen aus.
Oh, gerade haben wir noch drüber gesprochen. Er denkt sicher gerade an Cornwall und die junge Isolde zurück. Er vermisst sie sicher schrecklich.
Also ich an seiner Stelle würde nicht so ein langes Gesicht machen. Immerhin finde ich, dass er mit Isolde Weißhand einen besseren Fang machen würde. Sie entspricht ebenfalls allen höfischen Standards wie die andere Isolde, aber sie ist praktischerweise auch noch Single.
Aber wahre Liebe ist halt nicht so einfach. Ich glaube, er hat sich aber soeben entschieden. Er steht gerade auf und scheint zu gehen.
Jetzt bin ich mal was ist hier los?
Was?
Siehst du das auch?
Ja, alles verblasst und es wird alles weiß um uns herum.
Ja, und was machen wir jetzt?
Ich weiß es nicht. Gibt es irgendjemanden, den wir um Hilfe rufen können?
Wie willst du denn hier jemanden um Hilfe rufen?
Hier ist nur noch Leere.
Ja, warte so, einen Moment. Nachdenken. Wie konnte das passieren?
Ich weiß es nicht. Es ist einfach alles weiß geworden, als er aus dem Raum rausgegangen ist.
Es weiß man so. Oh nein. Ich glaube, wir haben etwas Wichtiges vergessen. Mir ist gerade etwas sehr, 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 sehr Wichtiges eingefallen.
Oh nein, was denn?
Nun, Gottfrieds Werk ist ja höchstwahrscheinlich nicht beendet worden. Also ich meine, sein Werk endet ja tatsächlich mit der Szene, dass Tristan sich selbst beklagt und am Ende dann bleibt offen, wie es weitergeht.
Was heißt das? Warum hat er denn sein Werk nie beendet?
Ja, das ist eine sehr gute und umstrittene Frage. Da gibt es tatsächlich auch in der Forschung diverse Spekulationen drüber in unterschiedlichste Richtungen, inwiefern hier diese Frage jetzt zu beantworten wäre. Also erstmal ganz grundsätzlich wurden oder werden vor allen Dingen zwei divergierende Positionen diskutiert, wo einerseits gefragt wird, hat letztlich Gottfried seine Konzeption in Analogie zu Thomas, zu seiner Vorlage, die wir auch schon mal beim letzten Mal irgendwann angesprochen hatten, konzipiert oder hat er das eher völlig gegenteilig getan? Oder halt auch, inwiefern gerade Gottfrieds Tod die Beendigung oder gegebenenfalls auch eine Wiederaufnahme seiner Werksarbeit womöglich verhindert hat?
Also ist er einfach gestorben, bevor er sein Werk zu Ende schreiben konnte?
Das ist eben die Frage. Also er ist auf jeden Fall gestorben, aber inwiefern das die Arbeit bei ihm wirklich unterbrochen hat, das ist jetzt die Frage. Es gibt verschiedene Verfechter für unterschiedliche Seiten. Es ist so, dass erstmal grundsätzlich Die eine Seite sagt, nun, der Fragment oder der offensichtliche Fragmentcharakter des Textes stellt grundsätzlich gar kein Problem dar. Denn sie lässt sich grundsätzlich problemlos auch mit der Position von Ulrich von Thürheim begründen, da er letztlich in seiner geschriebenen Fortsetzung des Tristan, darauf kommen wir gleich nochmal ausführlicher, selber darauf hingewiesen hat, dass der Tod Gottfried von der Vollendung seiner Arbeit irgendwie gehindert hätte. Zum Beispiel Mergel hatte argumentiert mit den Worten, dass der Fortsetzer, also Thürheim, letztlich ja ein sehr zeitnaher Zeuge war. Und wenn er sogar das so begründet, dann muss ja da schon irgendwie was dabei dran sein. Für wiederum andere Personen stellt sich dann eher die Gegenfrage, nämlich eines eher bewussten Abbrechens oder Unterbrechens Gottfrieds, wodurch dann letztlich in diesem Sinne eine Fortsetzung oder das Schreiben einer Fortsetzung völlig überflüssig wäre. So theoretisiert unter anderem Knorr das vorzeitige oder ein mögliches vorzeitige Ende damit, dass Gottfried scheinbar keine andere Lösung oder keinen anderen Ausweg gefunden habe. Im Kopf sind da solche Argumente wie zum Beispiel, ja, in den letzten paar hundert Versen scheint sich so ein bisschen die Erzählung im Kreis zu drehen.
Stimmt, genauso wie Tristan feststeckt in seinem Zwiespalt über die beiden zu liebenden Isolden, steckt er ja auch im Roman sehr über mehrere hundert Verse in diesen Überlegungen fest.
Genau, und dass das einfach aufgrund vielleicht dieser Redundanz ein Problem war, dass Gottfried einfach gar nicht mehr wusste, wie soll ich das jetzt fortführen, und er dann quasi gesagt hat, so, jetzt mache ich hier einen Cut und vielleicht überlege ich mir, wie es weitergeht, aber ich brauche jetzt erstmal einen Cut. Und genau da könnte ihm dann quasi der Tod in die Quere gekommen sein.
Quasi tot beim Prokrastinieren.
Ja, im Prinzip so nach der Art, genau. Und deswegen sagt auch zum Beispiel Heimerle, dass unter solchen Gesichtspunkten dieser Roman vielleicht auch als innerlich abgeschlossen sein kann. Gerade wenn man sagt, dass Tristan im Prinzip seinen persönlichen Zielpunkt in der Geschichte erreicht hat, nämlich in dem Liebes- und dem Trennungsschmerz, den er durchlebt, den man im Prinzip äquivalent zum Minnetod sehen kann, der folglich somit die Geschichte irgendwie abrundet.
Trotzdem wirkt das Ende ja sehr offen, und es ist ja gar nicht so üblich, dass es so ein offenes Ende gibt für mittelalterliche Minne-Romane bzw. Minne-Geschichten.
Gerade diese offene Eigenschaft der Erzählung zeigt sich ja auch anhand der Frage, ist jetzt Tristan und Isolde am Ende, sind die in ihrer Einstellung zueinander noch konform eingestellt, oder ist zum Beispiel Tristan im Begriff, sich eher der Isolde Weißhand zuzuwenden und sich von der blonden Isolde zu lösen? Das ist nicht eindeutig feststellbar. Denn durch dieses Hin und Her, was er ja die ganze Zeit durchlebt, haben wir verschiedenste Textsignale, die sich in beide Seiten letztlich deuten lassen. Vielleicht noch so zum Abschluss als Gedanke. Penschel spielt mal die Möglichkeiten durch, wenn man von einem bewussten Abbruch Gottfrieds ausgehen würde, indem er mehrere einander sich eigentlich ausschließende Möglichkeiten gegenüberstellt. Davon möchte ich vielleicht nur mal zwei nennen. Das erste, das bezieht sich noch mal stark auf den Gedanken von Knorr, der, wie gesagt, ja noch mal davon ausgegangen ist, dass der Fragmentschluss mit dem Tod Gottfrieds eigentlich selber nicht so ganz gänzlich erklärbar ist, sondern da noch mehr irgendwie bedacht werden müsste. Und wenn man jetzt das Schema eines, sagen wir mal, Entwicklungsromans anlegen würde, worin letztlich die Entwicklung eines Helden erst dann abgeschlossen ist, wenn er die Erkenntnis seines eigenen Entwicklungszustandes erreicht hat, das finden wir ja hier noch gar nicht, weil irgendwie ist die Entwicklung um Tristan ja noch nicht beendet. Er findet sich ja immer noch im Zwiespalt wieder. Das würde ja eher für ein Fragment sprechen, dass die Geschichte nicht abgeschlossen sein kann. Andererseits, gerade dieser kontroverse finale Eindruck beim Leser, dass Tristan eben noch nicht fertig ist, zugleich scheint aber Isolde und Tristan sich irgendwie nicht mehr gegenseitig zu sagen zu haben. Also wäre ja da quasi schon Cut, es ist vorbei im Prinzip. An diesem Punkt sind wir ja gerade. Das ist so eine unauflösliche Situation am Ende, die in beide Richtungen geht. Und das ist das Problem, weshalb wir am Ende nicht so ganz hundertprozentig sagen, ist das jetzt gewollt abgeschlossen oder nicht? Deswegen fahren wir vielleicht an dieser Stelle für unsere Diskussion besser, wenn wir jetzt erstmal davon ausgehen, es ist vielleicht nicht abgeschlossen.
Aber dann sag doch mal, wo und in welches Werk können wir jetzt gucken, wo wir erfahren, wie es mit Tristan und Isolde weitergeht?
Nun, wir wissen ja, das ist ja häufig so bei mittelalterlichen Texten, sie stehen nie ganz isoliert da, sondern die haben meistens irgendwelche Vorlagen, auf die sie zurückgreifen. Und das war ja jetzt beim Gottfried zum Beispiel auch schon so. Wir haben ja in der vorletzten Folge unter anderem einen Thomas von Bretagne angesprochen, der ja auch einen Tristan-Roman geschrieben hatte.
Stimmt, das war noch ein altfranzösischer Versroman, richtig?
Richtig, genau, ein altfranzösischer Versroman zwischen 1160-90 als Fragment überliefert, der wiederum ja auch eine Vorlage hatte, nämlich den Esteure, einen Ur-Tristan quasi, der uns nicht überliefert ist und auf den aber letztlich direkt oder indirekt jeweils alle Tristan-Romane irgendwie zurückführen. Vielleicht zu Esteure kurz als Erklärung. Der wird vermutet, dass der irgendwie um 1158 am Hofe Aliénors von Aquitanien und Heinrich II. Verfasst wurde, möglicherweise aber auch in England. Als Autor wird beispielsweise eine Person aus Nordfrankreich genannt mit dem Namen Liquivresse. Es ist die Frage, ob dieser Esteure ein Werk selbst ist oder ob es nur die Gruppe von Werken darstellt. Und seine Einflüsse waren wahrscheinlich vor allen Dingen aus dem keltischen und angelsächsischen Raum geprägt.
Kommen da so spezielle Namen her wie Tristant, Brangäne, Marke oder Blancheflur?
Genau. Und dieser Esteure war, wie gesagt, die Vorlage für den Thomas. Und der Thomas war ja die Vorlage von unserem Gottfried. Was natürlich dann auch relevant wird, zum Beispiel hinsichtlich der Fragen, inwieweit da Überschneidungen liegen, inhaltlicher Basis, inwiefern hat Gottfried sich da konzeptionell sehr stark oder vielleicht auch gegenteilig in bestimmten Punkten an Thomas orientiert. Dadurch, dass Thomas auch mehrere Fragmente enthält, die inhaltlich einen Hinweis darauf geben, wie diese Geschichte weitergeführt worden sein könnte, wird zum Beispiel auch Thomas herangezogen, um diesen vermeintlich fehlenden Part von Gottfried zu rekonstruieren. Aber nicht nur Thomas, sondern man muss bedenken, dass dieser Tristan-Roman oder die Version noch weitaus umfangreicher ist, wenn man sich zum Beispiel mal ein wissenschaftliches Stemmer anschaut. Da sehen wir zum Beispiel noch einen für uns jetzt, glaube ich, sehr interessanten Zweig, müsste man sich damit anschauen, nämlich den Zweig um Eilhard von Oberg. Grundsätzlich lassen sich die Tristan-Versromane in zwei Grundtypen differenzieren. Auf der einen Seite unter anderem dieser ominöse Eilhard von Oberg und auf der anderen Seite der Thomas von Bretagne und der Gottfried, den wir schon hatten. Und die unterscheiden sich dadurch, dass sie inhaltlich und stilistische Unterschiede aufweisen. Der Thomas und Gottfried Tristan-Roman, die sind beide eher rhetorisch ausgefeilter und auch insgesamt kunstvoller verschriftlicht, währenddessen Eilhard von Oberg in seiner Konzeption, Stil und Wortwahl eher ja, der Mündlichkeit näher steht, was zum Beispiel sichtbar wird daran, dass dort Gefühle häufig deutlich offener zum Ausdruck gebracht werden. Es finden sich diverse Übertreibungen und auch Derbtheiten im Text. Besonders interessant am Oberg-Roman zum Tristan ist die Tatsache, dass auch der auf Mittelhochdeutsch ist, aber viel älter ist, eigentlich der erste deutsche Tristan-Roman ist. Und umso beeindruckender ist, dass man meistens eher an Gottfried denkt und den Oberg vollkommen wegfallen lässt.
Noch merkwürdiger, wenn man bedenkt, dass der Oberg auch eine vollständige Version des Tristans geschrieben hat und Gottfrieds ja abgebrochen wurde.
Genau, das ist insbesondere dann auch bedeutsam für viele Autoren, die sich in den nachfolgenden Jahrhunderten irgendwie darauf berufen haben oder auch sich davon haben beeinflussen lassen. Heute ist leider der Oberg eher der Unbekanntere, weil er, wie gesagt, eher sprachlich der Mündlichkeit näher stand, währenddessen gerade der Gottfried dadurch brillierte, dass er natürlich rhetorisch, schriftlich sehr, sehr ästhetisch formuliert hat, weshalb wahrscheinlich dann sich sprachlich eher am Gottfried orientiert wurde und sich dann inhaltlich eher Eilhard von Obergs Version angenähert wurde. Über seine Person vielleicht noch wissen wir relativ wenig und nur Bruchstücke. Wir wissen, dass Urkunden einen Eilhardus de Oberg erwähnen, der zwischen 1189 und 1209 in einem Dorf namens Oberg nahe Braunschweig gelebt haben soll. Vermutlich war er klerikal gebildet und Beamter am Hof Heinrichs des Löwen. Und speziell über die Version von Eilhard wissen wir, dass sich zwei deutsche Autoren daran orientiert haben, um eine Fortsetzung von Gottfrieds womöglich nicht gewollt beendeter Version des Tristan zu schreiben. Nämlich einmal der Ulrich von Thürheim und Heinrich von Freiberg. Die Version von Ulrich von Thürheim umfasst insgesamt 3730 Verse und wird wahrscheinlich datiert um die Zeit 1230, 1235. Die Fortsetzung von Heinrich von Freiberg ist ja knapp doppelt so groß und ist ungefähr 50 Jahre später erst entstanden. Insbesondere bei Heinrich ist davon auszugehen, dass ihm als Vorlage sowohl die Version von Thürheim als auch die des Eilhard vorlag. Generell gilt, dass sie in leicht abgewandelter Form mehr und minder sich inhaltlich Eilhard und sprachlich Gottfried angeschlossen haben.
Ah, stimmt. Jetzt, wo du so viel erzählst, also die Namen sind mir geläufig. Gerade der Ulrich von Thürheim, der hat doch auch schon die Fortsetzung des Willehalms von Wolfram von Eschenbach geschrieben, nämlich den Rennewart. An den kann ich mich noch erinnern. Ich würde diese Fortsetzung wirklich gerne hören. Du hast da nicht zufällig eine kleine Mährenzeit für mich?
Du meinst von dem Ulrich von Thürheim jetzt?
Natürlich.
Prinzipiell schon. Ja, also schön, gut. Nun, also zum Tristan, zu der Fortsetzung, teilt Ulrich mit, erstmal ganz am Anfang, das hatten wir ja schon, dass das Werk seines Vorgängers beendet werden soll und dass er quasi damit auch gleichzeitig den Gottfried ehren möchte. So beginnt das im Prinzip. Und dann beginnt letztlich die Geschichte damit, dass Tristan aufhört zu grübeln, dass er sich jetzt dann für Isolde Weißhand entscheidet und sie zur Frau nimmt. Allerdings überfällt ihn in der Hochzeitsnacht schlechtes Gewissen und er erfindet ein heiliges Gelübde, das ihm im ersten Jahr der Ehe den Beischlaf verbietet. Isolde ist einverstanden mit dieser Abmachung, doch als ihr Bruder Kedin davon erfährt, stellt er Tristan zur Rede. Tristan berichtet ihm von der jungen Isolde und beide machen sich auf den Weg, diese zu sehen, mit Isolde Weißhands Einverständnis. Sie treffen sich heimlich mit Isolde in den irischen Wäldern. Ein Gefolgsmann, der Wache halten sollte, wird von König Marke in der Nähe gesichtet und für Tristan gehalten. Als dieser flieht, wird an Isoldes Hof von Tristans Feigheit berichtet und Isolde macht Tristan schwere Vorwürfe. Dieser verkleidet sich und schleicht in die Stadt, um Isoldes Gunst wieder zu erlangen. Sie hacken den Plan aus, dass er sich als Narr verkleidet und am Hof bleibt, sodass sie seine Narrenfreiheit genießen können. Doch sie werden erwischt und Tristan muss fliehen und kehrt nach Arundel zurück. Hier lebt er glücklich mit Isolde Weißhand. Er soll Kedin helfen, eine Frau zu erobern, die von ihrem Gemahl eingeschlossen wird. Doch als sie in dessen Burg eindringen, werden sie vom Burgherrn bemerkt und er verfolgt sie. Er schlägt Kedin, worauf Tristan ihn tötet, jedoch nicht ohne von einem vergifteten Speer getroffen zu werden. Schwer verwundet kehrt Tristan zum Hof Karke zurück. Er weiß, dass nur Isolde ihn heilen kann und er schickt nach ihr. Er vereinbart, dass, wenn sie sich dazu bereit erklärt, ihn zu heilen, werden die Schiffssegel weiß sein, sonst schwarz. Die junge Isolde macht sich sofort auf den Weg, als sie diese Nachricht erhält. Doch als ihr Schiff in Sichtweite kommt und der sterbende Tristan sich nach der Segelfarbe erkundigt, lügt Isolde Weißhand aus Eifersucht und sagt ihm, die Segel seien schwarz wie Kohle. Tristan stirbt umgehend vor Trauer. Als die junge Isolde ihn tot findet, stirbt auch sie an gebrochenem Herzen. Nach dem Tod der Liebenden erfährt König Marke von ihrem Schicksal und dem Liebestrank. Er bedauert die Tragödie und lässt beide aufwendig begraben und pflanzt auf ihre Gräber einen Rosenstock und eine Weinrebe, die alsbald innig miteinander verflochten sind. Das ist die Geschichte bei Thürheims Fortsetzung.
Oh, das ist aber ein trauriges Ende. Aber ich hatte noch ein etwas anderes Ende im Kopf, muss ich gestehen.
Hast du vielleicht durch Zufall mal den Freiberg gelesen?
Ich vermute schon.
Na, dann bin ich genauso gespannt, mal die Version vom Freiberg zu hören.
Sehr gerne. Auch der Heinrich von Freiberg erwähnt Gottfried als Vorgänger, ehrt ihn und widmet das Werk anfangs dem adligen Raimund von Lichtenburg. Die Geschichte um Tristan wird fortgesetzt, sodass Tristan Isolde an Pfingsten heiratet. Doch möchte er in der Hochzeitsnacht nicht mit ihr schlafen, sondern erzählt eine Geschichte über einen Drachen, den er nur mit Hilfe eines engelsgleichen Wesens gewinnen konnte. Preis für diese Hilfe war ein Gelübde über eine einjährige Keuschheit nach der Hochzeit. Isolde ist dadurch beruhigt und sie leben ein halbes Jahr ruhig in Liebe und Harmonie. Dann gibt es Geschichten über die Arthursritter, die Tafelrunde und deren Abenteuer. Und so machen sich Tristan und sein Gefolge auf den Weg nach Ruhm und Aventüre. In einem Wald trifft er Ritter Gawain, einen Verwandten und alten Bekannten von ihm. Der nimmt ihn nach Caridol mit, wo Tristan herzlich von Arthurs empfangen wird. Er bleibt einige Wochen auf der Burg, gewinnt Kämpfe und genießt hohes Ansehen am Hof. Schließlich überzeugt er Gawain, ihm zu helfen, Isolde wiederzusehen. Dieser organisiert eine Jagd unweit König Markes Burg. Als es Abend wird, kehrt die Gesellschaft auf Markes Burg ein und König Arthurs und sein Gefolge wird der Palast zur Nachtruhe hergerichtet. Argwöhnisch lässt König Marke vor seinem und Isoldes Gemach Sensen aufstapeln. Und als Tristan des Nachts an die Tür kommt, schneidet er sich und hinterlässt blutige Spuren auf dem Bettzeug und dem Estrich der Kemenate. Erschrickt läuft Tristan zu den Artus-Rittern zurück und kurz darauf kommen alle Ritter laut albernd und lachend in den Gang und verletzen sich allesamt an den Sensen. Sogar Kaye, der sich wegschleichen möchte, wird aber von Gawain in eine Sense gestoßen, bis er blutet und schreit. König Marke ist erzürnt. Artus beruhigt ihn und vermittelt, sodass Tristan, als die Ritter wieder aufbrechen, am Hof bleiben kann. Tristan und Isolde können ihre Affäre fortsetzen, werden allerdings nach kurzer Zeit schon von Marke erwischt und er verurteilt beide zum Tode. Tristan kann kurz vor der Hinrichtung in einen Fluss springen und fliehen und Isolde danach vom Scheiterhaufen retten. Mit zwei treuen Gefolgsleuten fliehen sie und leben ein halbes Jahr lang im Wald. Dann ist König Marke auf einer Jagd und beobachtet Isolde, die ihn überzeugen kann, Tristan habe sie verlassen. Er ist von ihrer Unschuld überzeugt, nimmt sie zurück und lebt mit ihr wieder glücklich am Hof. Tristan lässt ihr durch einen Boten seine Liebe versichern und kehrt zurück nach Arundel. Zuerst freut Isolde Weißhand sich, doch Tristan möchte seinen ehelichen Pflichten auch nach Ablauf des Keuschheitsjahres nicht nachkommen, da er Isolde treu bleiben möchte. Doch dann berichtet Isolde Weißhand ihrem Bruder, dass sie noch Jungfrau ist und dieser stellt Tristan zur Rede. Tristan erzählt ihm von Isolde und beide fahren nach Irland, wo sie Isolde im Wald treffen. Tristan verkleidet sich danach als Hofnarr und kann so in ihrer Nähe bleiben, an König Markes Hof und die Narrenfreiheit genießen. Doch als König Marke eines Tages von der Jagd zurück nach Hause kommt, muss Tristan fliehen. Also kehrt er zurück nach Arundel und jetzt kann er sich endlich hier mit Isolde Weißhand vereinigen. Sie leben einige Zeit ruhig und harmonisch am Hof Karke, als Kedin Tristan um Hilfe bittet bei der Eroberung einer verheirateten Dame. Sie dringen in die Burg ein, werden aber vom Ehemann erwischt, der Kedin tötet und Tristan mit einem vergifteten Speer verletzt. Dieser kann zurück nach Hof Karke fliehen und es wird direkt die junge Isolde gerufen, die jetzt die einzige ist, die ihn noch retten kann. Wenn sie dazu bereit ist, soll das Schiff weiße Segel hissen, wenn nicht schwarze. als das Schiff am Horizont zu sehen ist und der sterbende Tristan nach der Segelfarbe fragt, bestätigt Isolde Weißhand zweimal, dass die Segel pechschwarz wären. Tristan stirbt und wird im Münster aufgebahrt. Als die junge Isolde das Münster betritt, umarmt sie den Leichnam Tristans, legt sich auf ihn und stirbt ohne einen Laut an gebrochenem Herzen. König Marke erfährt vom Tod der beiden und dem Liebestrank und richtet den beiden nahegelegene Grabstätten her mit einer Weinrebe und einem Rosenstock darauf.
Das war eine sehr schöne Zusammenfassung und mir ist direkt aufgefallen, einige Sachen davon kamen mir sehr bekannt vor, andere waren mir jetzt tatsächlich neu. Es scheint also, dass diese beiden Versionen sich doch unterscheiden inhaltlich. Aus diesem Grund macht es sicherlich Sinn, diese beiden Fassungen einfach mal vergleichend gegenüberzustellen.
Stimmt, die größten Gemeinsamkeiten kann man eigentlich am Ende feststellen. Also ab der Episode, wo sich Tristan als Hofnarr verkleidet und an König Markes Hof rumturnt, als er dann später fliehen muss, zurück nach Isolde Weißhand und dann ihrem Bruder Caerdin, bei der Eroberung seiner Minnedame helfen muss, bis hin zu der tödlichen Verwundung von Tristan und dem Twist, dass die Segel schwarz oder weiß sind, Isolde Weißhand da lügt und Tristan und Isolde da sterben, da nähern sich die Versionen von dem Freiberg und Thürheim doch wieder an.
Da wird sicherlich der Freiberg die Version, die er schon vorliegen hatte, von Thürheim einfach übernommen haben, aber er hat sie ja erweitert. Das wird ja allein schon dadurch sichtbar, dass einfach die Versanzahl viel, viel größer ist. Und da, wo es mir persönlich am markantesten aufgefallen ist, ist natürlich diese ganze Geschichte um diese Artus-Ritter, diese humoristische Szene mit diesen Sensen, wo die sich alle verletzen. Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum diese Szene da drin ist.
Genau, aber die ist genial, wo Gawain auch noch den Keil in die Sense schubst.
Das hat für mich immer gewirkt wie so, es ist witzig, aber warum ist das da drin? Das würde ich gerne von Herrn Freiberg wissen, aber ich glaube, das erfahren wir leider nicht mehr.
Aber dadurch können wir auf jeden Fall festhalten, wird Tristan und Isolde ja zu einem Artus-Roman auf jeden Fall in dieser Version.
Das stimmt tatsächlich und es gibt auch in der Forschungsliteratur einige Artikel, die genau das Thema mal aufgegriffen haben und da ist dann zum Beispiel auch mal die Rede vom arthurischen Tristan-Roman.
Wo dann der Gattungswechsel nochmal genauer beschrieben wird und
Wer sich dafür interessiert, kann das ja einfach mal selber noch recherchieren. Das würde jetzt viel zu umfangreich sein, das alles aufzubereiten. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschied, der deutlich geworden ist, aber es gibt ja sicherlich noch weitere.
Auch in der Episode nach der Artus-Ritter-Episode können wir nochmal einen ganz deutlichen Unterschied feststellen. Auch hier haben Tristan und die junge Isolde ja wieder eine Affäre am Hof von König Marke. Aber als er sie diesmal erwischt, ist er gleich so erzürnt, dass er beide zum Tode verurteilt. Und da wird es ja sogar ziemlich knapp. Also Tristan kann sich gerade noch so vor seiner Hinrichtung ja durch die Kapelle in den Fluss flüchten. Und Isolde steht ja sogar schon auf dem Scheiterhaufen, als sie dann von Tristan darunter gerettet wird.
Dieses Verhalten, dass der König Marke da quasi jetzt Konsequenzen zieht, das ist ja zumindest bei Gottfried vorher schon gewesen, dass er die vorher schon mal ins Exil geschickt hatte, weil er ja auch schon Intrigen und sowas vermutet und Beweise dafür gefunden hatte. Bei Thürheim findet jetzt diese Szene, die du jetzt gerade erwähnt hast, ja auch gar nicht statt. Es gibt zwar so eine ähnliche, wo eine weitere Figur namens Anstett, die jetzt relativ unwichtig ist, ihm aber auch nahelegt, er solle doch jetzt irgendwie härtere Konsequenzen nahelegen, wo aber dann irgendwie Hofrat war das, gesagt hat oder empfohlen hat, nein, lass das mal. Und also es gibt da schon zumindest eine ähnliche Szene. Aber wir sehen natürlich hier, dass König Marke jetzt so weit wütend geworden ist, dass er hier entsprechend für solche drastischen Maßnahmen greift, die ja nochmal weit hinausgehen über zum Beispiel so ein Exil, was er bei Gottfried verhangen hatte.
Stimmt. Hier können wir beobachten, dass sie noch so gerade fliehen können um ihr Leben und dann selber entscheiden, ins Exil zu gehen, um ihr Leben zu retten. Allerdings hat diese Szene oder diese Episode ja auch keine so langwierigen Auswirkungen. Die leben da zwar ein halbes Jahr lang dann im Wald, aber als König Marke dann das nächste Mal auf die Jagd kommt und Marke und Isolde sich das nächste Mal im Wald treffen, kann Isolde den Marke ja auch wieder sehr schnell davon überzeugen, dass Tristan sie verlassen hat, dass er ihr wieder vertrauen kann, und dann nimmt er sie ja, naja, fast schon mit Kusshand zurück an den Hof und beide können weiter in Liebe und friedlich eigentlich zusammenleben. Und auch für Tristan scheint das ja ganz okay zu sein. Der lässt ihr dann noch eine Nachricht zukommen, dass er sie liebt, und dann verschwindet er halt auch zurück an seinen Hof Kake.
Also insgesamt wirkt ja gerade speziell diese Episode wie so eine Art, auch wieder wie so ein Fremdkörper. Irgendwie fühlt die sich nicht ganz rund an, oder?
Ja, die hätte man, wenn ich mich richtig erinnere, könnte man die auch eigentlich komplett rausstreichen, ohne dass sich das Ganze groß verändern würde.
Jetzt, wo du so nach den Vergleichsperspektiven, die wir angesprochen haben, gerade den Hof Kake erwähnt hast, wie gestaltet sich denn die Figurencharakteristik von der Isolde Weißhand, die wir hier sehen? Weil wir haben ja jetzt in den letzten Folgen, wenn wir uns mit den Isoldes beschäftigt haben, uns die Alte und die Junge angeschaut und haben da ja zum Beispiel gesehen, dass die beide sehr selbstbewusst aufgetreten sind, sehr klug. Gerade die ältere Isolde zum Beispiel im Zwiegespräch mit dem Truchsess, wo sie ganz klar und selbstbewusst aufgetreten ist und gesagt hat, hör mal, so wird das gemacht. Ja? Und hier sehen wir ja schon eine gewisse andere Gestalt in der Person der Isolde Weißhand.
Ja, ich würde sagen, wenn man sie mit einem Wort beschreiben sollte, gerade in den Fortsetzungen, würde ich Passivität wählen. Also sie fragt nach der Hochzeitsnacht, ist sie natürlich sehr interessiert, warum Tristan nicht mit ihr schlafen möchte. Aber Tristan erzählt ihr dann halt in beiden Versionen ja von einem Gelübde, was er abgelegt hat. Damit ist sie sehr zufrieden und ist auch bereit, das Jahr abzuwarten. Dann möchte er in dem Jahr rumreisen, lebt auch mal ein halbes Jahr komplett woanders mit einer anderen. Das kriegt sie halt nicht wirklich mit, hat aber auch nichts gegen seine langen Reisen. Also bis zum Ende tritt sie da komplett passiv auf. Den einzigen proaktiven Moment, den sie hat, wenn ich so benennen würde, wäre ja eigentlich der am Ende, dieser Wendepunkt, wenn sie über die Farbe der Segel lügt, wo Tristan sie direkt fragt, sind die Segel schwarz oder weiß, und sie sieht, Isolde ist am Kommen, aber sie möchte das Tristan nicht mitteilen, also sagt sie ihm, dass die Segel schwarz sind, woraufhin er direkt stirbt.
Ich persönlich finde halt gerade, dass die Isolde Weißhand lange Zeit sehr naiv rüberkommt, gerade im Vergleich zu, sagen wir mal, ihrer Konkurrentin, der jüngeren Isolde, mit der sie ja indirekt buhlt um die Gunst von Tristan, obwohl sie das ja lange Zeit gar nicht so weiß direkt. Und ich finde halt gerade diese Tatsache, dass sie zustimmt, dass sie ein Jahr lang in Keuschheit bleibt, obwohl die miteinander verheiratet sind, und dass Tristan ja auch lange Zeit dann irgendwie gar nicht vor Ort ist, finde ich sehr, sehr suspekt eigentlich, dass man da dann auf die Idee kommt, ach ja, ist ja alles gut und ich mache das, weil ich meinen Ehemann so doll liebe und das ist das Normalste der Welt. Da finde ich, da wirkt sie für mich sehr naiv in dieser Situation.
Ich weiß gar nicht, ob ich sie so als besonders naiv sehen würde. Nach einer Hochzeit gehörte es für sie ja, denke ich, schon zum höfischen, zum guten höfischen Verhalten, dass sie sich ihrem Ehemann bis zu einem bestimmten Punkt unterordnet und auch seine Wünsche respektiert, dass er auf Aventüre gehen möchte und dann halt auch etwas länger wegbleibt. Also sie hätte da, glaube ich, nicht wirklich viel Handlungsfreiheit gehabt, ihn davon abzubringen. Und dass sie schon irgendwie ein Bewusstsein dafür hat, dass da eine andere Frau ist, dass seinem Herz noch einer anderen gehört und dass ihr das auch ziemlich zu schaffen macht, das, finde ich, sieht man dann sehr gut bei der letzten Lüge, die sie ihm erzählt, dass sie ihm nicht erzählt, dass die Segel weiß sind und dass sie damit ja seinen Tod in Kauf nimmt, nur damit er nicht bei der anderen ist.
Wenn man mal so ein bisschen kontextuell reflektiert, ist natürlich auch gerade so für höfische Gesellschaften, wozu ja Isolde Weißhand gehört, vor allen Dingen die Sorge vor dem Verlust des eigenen Ansehens sehr berechtigt. Denn, sagen wir mal, gerade in feudal-aristokratischen Gesellschaftsschichten kam ja speziell der Integrität der persönlichen, aber auch sicherlich kollektiven, familiären Ehre eine sehr zentrale Signifikanz zu. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, als Gattin eines Mannes, der feuchtfröhlich durch die Welt reist, um sich dann mit einer anderen Frau zu vergnügen, dann wirst du ja selber persönlich gekränkt in dem Moment und mit dir natürlich auch alle um dich herum, in deiner Funktion letztlich ja auch mitgekränkt.
Also wird sie so quasi sogar etwas in die Handlungsunfreiheit gezwungen?
Könnte man tatsächlich so sagen. Wenn man das jetzt alles bis hierhin mal so reflektiert, was wir zu Isolde Weißhand so feststellen können, das gibt sicherlich noch mehr, aber welches Bild sehen wir denn dann von ihr? Oder welches Bild können wir von ihr so final zeichnen? Wie begegnet sie uns in diesen Fortsetzungen abschließend?
Also wenn ich es jetzt mal ganz leger und frei von der Seele raus sagen darf, sie ist halt die ganze Zeit sehr, sehr passiv bis zum Ende, wo sie einmal eifersüchtig zickig ist. Also ich finde leider, sie macht da nicht das beste Bild. Also es ist nicht meine Lieblings-Isolde.
Ja, das kann man durchaus nachvollziehen. Ich muss jetzt gestehen, nachdem wir uns so ein bisschen damit auseinandergesetzt haben und auch nochmal jetzt erfahren haben, was eigentlich mit Isolde Weißhand passiert, muss ich meine ursprüngliche Euphorie, was die Figur angeht, auch so ein Stück weit normalisieren und zurückfahren. Ich finde nämlich, dass tatsächlich die Isolde Weißhand, dadurch natürlich, dass sie ihre Hauptrolle ja eigentlich erst in den Fortsetzungen spielt, halt auch dadurch weitaus weniger Wichtigkeit natürlich für sich beanspruchen kann. Das ist einfach so. Und ich finde, sie spielt jetzt auch in der Handlung selber mehr oder weniger nur so eine Nebenrolle, die funktional notwendig ist, aber die jetzt nicht sonderlich spannend, finde ich persönlich, ist. Aber wenn wir jetzt dann vielleicht so zum Abschluss uns mal jetzt alle drei Isolden noch mal vor Augen führen, welche von diesen drei Isolden würdest du denn jetzt sagen, ist denn jetzt so persönlich gesehen deine Lieblings-Isolde?
Na, wir haben da ja auf der einen Seite die Mutter. Das war ja die schlaue und ja mächtige Herrscherin eigentlich, die Isolde. Die junge Isolde, die ja durch Listenreichtum und ihre Affäre und ihre Liebe und ihre Treue aber auch zu Tristan aufgefallen ist. Und die Isolde Weißhand, die ja eher durch Naivität und Passivität aufgefallen ist. Und da muss ich ganz klar sagen, dass mir die junge Isolde am besten gefallen hat. Die wird einfach am spannendsten inszeniert. Sie hat sehr viel Handlungsfreiheit. Sie hackt auch immer wieder selbstständig Listen aus und kann das auch schnell und quasi spontan machen. Das sieht man, wie sie zum Beispiel König Marke bei ihrem zweiten Exil im Wald getroffen hat, dass sie da auch selbstständig komplette Listen inszenieren kann, die sehr gut klappen und die fast schon gleichberechtigt zu Tristan gezeigt wird in der Beziehung.
Ja, ich würde dir da auch vollkommen zustimmen. Für mich würde ich sagen, ist auch die junge Isolde einfach die Nummer 1 von den drei Isoldes. Alleine, finde ich, hat sie schon mein Herz dadurch erobert, dass es, wie es halt so tragisch ist am Ende, dass auch sie, nachdem sie dann den Tristan, mit dem sie ja quasi die ganzen Roman über immer wieder irgendwie im Zusammenhang steht und auch trotz dieser Situation, dass sie ja eigentlich ne, am Ende von Gottfried irgendwie scheinbar erst getrennte Wege gehen und dann doch irgendwann wieder zusammenfinden. Und dass sie dann am Ende auch in dieser tragischen Situation letztlich ist, dass sie dann auch den Tod stirbt, weil sie nicht ja, verkraften kann, dass ihr geliebter Tristan jetzt von uns gegangen ist. Das finde ich, ja, das finde ich tatsächlich ganz, ganz erwärmend, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und deswegen würde ich auch persönlich sagen, ist die junge Isolde einfach aufgrund ihrer Wichtigkeit, ihrer Zentralität, einfach auch für mich die Nummer 1.
Und die Isolde, die wird ja auch quasi noch nach dem Tod als seine einzige wahre Liebe bestätigt, indem König Marke ja noch von dem Liebestrank erfährt, das quasi rückwirkend nochmal traurig findet, dass er da quasi zwischenstand, obwohl das zwei füreinander bestimmte waren, dann deren Gräber herrichtet und auch diese symbolischen Weinrebe und der Rosenstock, der dann auf ewig miteinander verflochten sind.
Ja, apropos ewig, ne? Sag mal, wie kommen wir hier eigentlich wieder aus dieser Leere raus? War so ganz nebenbei gefragt.
Ach so, ja, das ist eine gute Frage.
Ja, bei dem ganzen interessanten Stoff, über den wir hier gerade gesprochen haben, haben wir völlig vergessen, dass wir hier mitten im Nichts sind und irgendwie auch, ich weiß gar nicht, wie wir hier wieder rauskommen.
Oh, hast du vielleicht einen Zeitumkehrer dabei, der uns irgendwie wieder in Gottfrieds Werk bringt?
Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich befürchte, es könnte etwas dauern, bis wir einen Ausweg aus dieser Situation finden. Das ist eine Zwickmühle gerade. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen Gedanken darüber machen.
Ach, wir werden hier sicher schon irgendwie wieder rauskommen. Und solange wir hier noch ein bisschen am Rätseln sind, könnt ihr ja schon mal überlegen, welche Isolde hat euch denn am besten gefallen? Schreibt es uns auf Instagram.
Und sobald wir dann hier raus sind, sind wir auch sehr froh und gespannt darauf, eure Antworten zu lesen. Und ja, dann würde ich einfach sagen, dann sehen wir uns hoffentlich bei unserer nächsten Folge wieder.
Tschüss.
Tschüss.